SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Er befasst sich noch viel länger mit journalistisch, mit Fotografie und mit Kunst und dem ganzen Zusammenhängen, als ich das tue. Als wir im Vorwege so ein bisschen geplaudert haben, hat er mir erzählt, wie er als Kulturjournalist denn überhaupt zu diesem Themenfeld Fotografie kam. Und das ist so ähnlich skurril, wie es klingt, wenn man heute hört, in Berlin gibt es überhaupt keine Galerien. Das, was wir eben zu Beginn hatten. Also wie war das, als Sie auf die Fotografie als Arbeitsfeld des Kulturjournalismus stießen?
Begonnen hat alles in der Dunkelkammer, wo man so mit 14, 15 Jahren selber seine Negative vergrößert hat. Und als ich ins Feuilleton gekommen bin als Redakteur in Hannover, da gab es kaum jemanden, der sich mit diesem Thema beschäftigen mochte.
Wann war das so circa?
Das war in den 1980er Jahren. Die beliebte und einzige Frage bei Pressekonferenzen zu Fotoausstellungen war, mit welchem Apparat fotografieren Sie? 20 Jahre später hieß die Frage dann, wie hoch ist der Versicherungswert der Ausstellung? Bei dieser Frage ist es bis heute geblieben, oft. Ansonsten hat sich einiges verbessert. Ich habe mir einfach mal überlegt, was würde ein Sammler heute tun, der mit einem Budget von 25.000 Euro über diese Messe geht? Er hätte die Gelegenheit, an einem Stand Farbaufnahmen von verlassenen Häusern, etwas morbiden Interieurs zu kaufen. Auflage 25 Stück. Da kostet ein Bild 2.300 Euro. Also ich hätte als Sammler die Chance, vielleicht sowas wie eine Serie dort zu kaufen, aber in dem Bewusstsein, dass es noch 24 andere gibt, die das ebenfalls besitzen. Auf der anderen Seite gibt es eine andere Galerie, die verkauft fast dasselbe Motiv, eine einzige Auflage und lustigerweise pro Aufnahme, also nur ein Exemplar, kostet das 23.000 bis 25.000 Euro. Also ich würde mein gesamtes Budget ausgeben, hätte aber das stolze Bewusstsein, ich bin der Einzige, der dieses Foto besitzt. Oder ich komme vorbei an einem Stand, dort gibt es Heliogravüren, eine ausgefallene fotografische Technik. Das ist übrigens auch so eine Geschichte. Achten Sie mal auf die Zettelchen unter den Bildern. Manchmal steht da nur handschriftlich der Preis. Bei anderen steht sehr ausführlich, welche Technik verwendet worden ist. Und natürlich, sehr wichtig, die Auflage. Und Christian Boltanski, ein ja wirklich bekannter Künstler, der 8 Aufnahmen hat, Heliogravüren, sehr verschwommen von einer Tänzerin. Das ist ein Portfolio, Auflage 24 Stück. Da bezahlen Sie für 6 Aufnahmen 12.500 Euro. Und das ist so der Stand, was die künstlerische Fotografie angeht. Aber ich komme ja aus einer Zeit, in der der Fotojournalismus in großer Blüte stand und viele Ausstellungen drehten sich um historische Fotografien, also Fotojournalismus aus den 20er, 30er Jahren und auch Fotojournalismus nach dem Krieg 1945. Und ich war einigermaßen überrascht, als ich an einen Stand kam, an dem angeboten wird, Fotografien einerseits von Thomas Höpker, das ist eine Legende des Fotojournalismus. Das sind Ikonen, also die Faust von Muhammad Ali, die er fotografiert hat in Nahsicht. Das kostet 1.950 Euro, aber keine Angabe darüber, ob es eine Auflage ist. Sie erfahren auch nicht, ob die Abzüge selbst vom Fotografen gemacht worden sind. Auch das Entstehungsjahr spielt ja eine Rolle. Also wenn da steht Thomas Höpker 1982, ist das das Jahr, in dem er die Aufnahme gemacht hat oder ist das das Jahr, in dem er selber den Abzug gemacht hat? Oder hat er einen Printer beauftragt, der den Abzug für ihn macht? Das sind ja alles für Sammler und natürlich auch für Museen sehr wichtige Fragen. Und gegenüber von Thomas Höpker hängen Farbfotos von Gerd Ludwig, der Josef Beuys fotografiert hat. Eine Auflage von 24 oder 25 Exemplaren. Der exakt selbe Preis, 1950 Euro. Und diese Fotos, finde ich, leben davon, dass eben Beuys die Künstlerlegende zu sehen ist darauf. Aber für mich interessant war auch, Gerd Ludwig ist einer der Gründer der Fotoagentur Visum in den 1970er Jahren gewesen. Das waren drei Fotografen, Rudi Meisel, der bis heute Fotojournalist geblieben ist, der ihnen sagt, wenn sie mit ihm sprechen, das Wichtige für mich ist das Negativ, nicht die digitale Aufnahme, denn anhand des Negativfilms, viele kennen das vielleicht noch, der Kleinbildfilm nummeriert von 1 bis 36, daran kann ich verfolgen, wie der Fotograf sein Bild gefunden hat, also welches Bild, welche Aufnahme er ausgewählt hat. Und oft gibt es dann so rote Wachsstriche auf den Negativen, das ist dann der Ausschnitt, der bestimmt wurde oder die Auswahl. Und es gibt sogar ein berühmtes Bild von Larsson über den toten Benno Ohnesorg, der am Boden liegt. Und wenn Sie den Kontaktbogen sehen, also auf dem der erste kleine Abzug von diesem kompletten Film ist, da sehen Sie, dass unter dieser entscheidenden Aufnahme steht 36a. Das heißt, der Film war eigentlich zu Ende. Und diese Aufnahme ist die 37. Aufnahme eines Films. Das war so ein Schnipsel, der noch dran war. Und das finde ich also eine historische Bedeutung, die auch für Sammler sicherlich ganz interessant sein könnte. Also das ist Rudi Meisel. Gerd Ludwig hat dann aufgehört, journalistisch zu arbeiten und macht Workshops und hat eine Reportage noch über Tschernobyl gemacht. Und der dritte im Bunde war André Gelbke. Und André Gelbke hat sehr früh gesagt, ich mache Journalismus nicht mehr mit. Ihr, meine Agenturkollegen, schickt mich zu Parteitagen, da muss ich das ewig Gleiche fotografieren. Ich werde Künstler. Die beiden anderen haben ihn oft besucht und haben gesagt, sein Kühlschrank war immer voll mit Filmen. Zu essen hat er wenig gehabt. Das heißt, als Künstler hat er große Probleme gehabt. Und das war eben die Ausgangssituation in den 1980er Jahren. Mit Journalismus ließ sich Geld verdienen. Fotografie als Kunst war am Markt nicht etabliert und war ein Wagnis.
Heute ist es vielleicht eher umgekehrt. Also wer heute noch Fotograf werden will, der sollte es tunlichst nicht im Bildjournalismus versuchen, glaube ich. Da ist der Lebensunterhalt schwer zu bestreiten. In der Kunst natürlich aber auch, ne? Weil das eben wirklich extrem schwierig ist zu kalkulieren. Also als noch Bildjournalismus funktionierte, wusste man, da gibt es ein paar Redaktionen und wenn man sich da mit den richtigen Leuten versteht und gute Jobs abliefert, dann gibt es auch einen Bedarf. Den Bedarf auf dem Kunstmarkt, den machen sich die Künstler ja zum Teil heute selber durch Eigeneditionen und durch Präsenz bei Branchentreffen wie zum Beispiel in Arles, wo Achim Monet jetzt gerade sitzt. Aber nochmal zurück auf diese vertrackten Fragen von, ist das ein Vintage, von wann ist das, welches Material? Sie haben mir eben erzählt, da steht bei einem Bild hier auf der Messe echter Fotoabzug drunter. Das ist natürlich besonders putzig, weil das kann alles und nichts sein. Man hat keine Ahnung von der Langlebigkeit dieses Materials. Wie würden Sie denn einem, sagen wir mal, einfach interessierten Menschen, der sagt, wow, Fotografie ist toll, ich würde mir schon mal gerne sowas kaufen, kann man ja mal mit anfangen, so einen kleinen, wo bekommt man denn die Kompetenz, um jetzt einzuordnen, was ist da wertvoll, was ist vielleicht irgendwie ein bisschen zweifelhaft, worauf muss ich überhaupt achten? Wo gibt's denn das?
Das gibt es bei eBay oder im zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher. Ein schmaler, eigentlich preiswerter Katalog, auch 1980er Jahre aus dem Folkwang-Museum in Essen, wo alle Techniken wirklich sehr präzise und kurz beschrieben worden sind. Ich finde, das ist der Ausgangspunkt. Und Folkwang-Museum in Essen ist ja eines der Pioniermuseen gewesen, wenn man sich das anschaut. In Hannover habe ich das auch erlebt, dass jemand zum Fotokurator aufgestiegen ist. Dort haben sich eben drei Fotografen zusammengetan und haben erst privat eine Galerie betrieben. Da wurde dann im Museum ein Raum zugewiesen. Und Thomas Weski, selber Fotograf, hat sich so um dieses Kuratieren bemüht. Und als Redakteur habe ich darüber geschrieben. Und meine anekdotische Erfahrung, die vielleicht sehr viel aussagt über den Kunstmarkt auch, war, dass Thomas Weski es gelungen ist, William Eggleston, also einen sehr bekannten Fotografen, zu gewinnen für eine Ausstellung.
US-Amerikaner,
ja.
Der frühe Farbfotografie gemacht hat in einer technisch
richtig
sehr hochwertigen, haltbaren Form.
Und genau diese Art der Farbfotografie führt dazu, dass er einen Kühlschrank aufmacht und den Inhalt fotografiert und man ist überwältigt, wenn man das sieht. Also dieses banale Alltagsleben, wie das in einem Bild gefasst wird. Und dieses Foto wollte ich damals in einer Tageszeitung unbedingt vierfarbig bringen, was sehr teuer war. Am nächsten Morgen erlebte ich in der Konferenz einen Chefredakteur, der nahezu tobte, weil er sagte, das kann mein kleiner Junge auch, den Kühlschrank aufmachen und das fotografieren. 20 Jahre später garantiere ich, dass, wenn eine Ausstellung von William Eggleston gewesen wäre, der Chefredakteur einer neuen Generation gesagt hätte, einer der teuersten Fotografen der Welt, wir machen ein Vierfarbfoto auf der Titelseite, 20 Zeilen Bildunterschrift und das war's. Das ist das zweite Problem. Neben der Kunstkritik ist ja auch die Fotokritik, die Kunstkritik ist langsam zurückgegangen. So etwas wie Fotokritik gibt es ja kaum. Also wo soll der Sammler sich orientieren? Es gibt auf der einen Seite die Amateure, die sich für Technik interessieren und auf der anderen Seite gab und gibt es einige Galerien, die sich auf Fotografie spezialisiert haben. Also der Beginn war Rudolf Kicken und Rudolf Kickens Überlebensrezept war von Anfang an, sich Nachlässe zu sichern, komplette Nachlässe, um damit über die Verwertung dieser Fotografen auch über historische Bestände bestimmen zu können und damit auch in gewisser Weise den Preis zu diktieren.
Also wenn Sie nachher Bedarf haben, das hier zu vertiefen oder nochmal wissen wollen, was war das nochmal genau für ein Buch, das es da bei eBay gibt, dann krallen Sie sich den Mann, der neben mir sitzt. Sie sind ja noch die nächsten paar Tage hier, dann können Sie das nochmal genau nachlesen. Ich hätte jetzt angesichts der Uhrzeit, unsere Viertelstunde ist leider schon wieder rum, eine kurze Frage an die Kollegen. Dürfen wir überziehen? Es gäbe noch so ein Thema, da nickt die Anja im Hintergrund, bin ich sehr froh. Sagen Sie mal nur ganz spontan, was lesen Sie denn an Fachzeitschriften? Was wäre empfehlenswert für Interessierte, die jetzt nicht nur wissen wollen, wie groß ist das Teleobjektiv und mit welchem Film ist das gemacht? Nein, gibt es nicht mehr.
Naja, ich lese keine Fachzeitschriften, sondern ich schaue mir die Termine von Ausstellungen an. Und da ich ja Kollege von Ihnen bin und auch selbstständig arbeite, habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Redakteure notgedrungen, wir können ja nicht alles wissen, die darüber bestimmen, welche Beiträge gesendet werden, sich zwangsläufig an den großen Namen orientieren, um nicht in die Bredouille zu kommen. Man zieht da ja auch mal eine Niete.
Klar,
und ich würde gerne eben freischweifend durch die Gegend fahren und mir alles Mögliche angucken. Das ist schwierig. Sie haben gerade Arl erwähnt. Das ist natürlich die Gelegenheit, das ist tausendmal besser als eine Fachzeitschrift, da konzentriert selber zu schauen, wie hier auf der Messe seine Entdeckung zu machen und nicht auf die Namen zu schauen, auch nicht auf die Preise, sondern erstmal darauf, ja, gefällt mir das Bild, ist das was Besonderes an Fotografie? Und dann aber auch zu schauen auf die Technik. Wenn Sie Fotografie sammeln, sollten Sie sich auch Rechenschaft darüber ablegen, dass es viele Techniken gibt, die noch nicht erprobt sind. Andreas Gorski mit dem sogenannten Dia-Sec-Verfahren, wo Farbfotografie hinter Acrylglas praktisch mit einem schwimmenden Klebstoff aufgetragen wird. Niemand wusste, wie der reagiert. Und jetzt gibt es unter Restauratoren die Befürchtung, dass diese Riesenfotos, manchmal 3 Meter lang, 2 Meter hoch, von den Wänden abrutschen, weil dieser Klebstoff nicht mehr hält.
Sie erinnern sich vielleicht, Andreas Gorski, das war der Name, der zusammen mit der Ziffer 1 Million pro Bild eben schon mal gefallen ist, ne?
Richtig. Und Sie haben bezahlt als Sammler. Da kommen aber auch die Galerien ins Spiel. Die Galerien, die eine gewisse Art von Gewährleistungspflicht haben. Wenn solch ein Foto sich verfärbt, dann ist es eigentlich kein Problem, dass der Fotograf, der ja seine Datei hat, das ist vielleicht ein Vorteil der digitalen Fotografie, und sagt, ich schaffe Ersatz. Aber es gibt auch sowas wie eine ethische Betrachtungsweise. Sie gehen in eine Ausstellung und Sie sehen nicht mehr das Originalfoto, sondern Sie sehen Ausstellungsabzüge. Die werden nach der Ausstellung vernichtet. Das Originalfoto lagert im Depot, weil es so empfindlich ist. Oder Sie sehen eine gemischte Ausstellung, Gemälde und Fotografie. Da ist die Fotografie allemal im Nachteil, weil sie viel weniger Lux, also Lichtmenge, verträgt. Und ganz gravierend, das ist auch durch die Presse gegangen, im Centre Pompidou gibt es ein Foto von Andreas Gorski, das ebenfalls begann, sich zu verfärben. Und auf dem üblichen Wege sollte das geregelt werden. Also der Fotograf sagt, ihr bekommt Ersatz. Ihr müsst nur unter Aufsicht dieses Foto, diesen Abzug vernichten. Das geht aber in Frankreich nicht, weil das Gesetz die Vernichtung von Kulturgütern verbietet. Das ist bis heute ungeklärt.
Ja, da kann man ja nur sagen, Leute, greift zu Johannes Bruce und Konsorten, ne? Die alten Haudegen, die wir hier eben auf der Bühne hatten mit ihren Analogprints, die man gar nicht kaputt genug machen kann, weil die kann man ja wieder zusammenkleben oder nähen.
Es gibt auch in der Fotografie das Phänomen der Patina. Bei mir zu Hause hängt ein Schwarz-Weiß-Foto, großformatig, was mittlerweile in vielen Farben schillert.
Genau, da kommt das Silber wieder raus, glaube ich.
Richtig, es ist nicht gut genug rausgewaschen gewesen. Ja, ja. Der Fotograf lebt nicht mehr, also ist es historisch.
Gut, vom Fehler zur historischen Qualität, das ist doch mal irgendwie eine schöne Aussicht. Wie gesagt, machen Sie Gebrauch von der Kompetenz dieses Mannes, der jetzt noch ein paar Tage hier auf der Messe zu finden sein wird oder direkt heute Nachmittag. Wir sind am Ende unseres Programms. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen und Zuhören und vielleicht hören oder sehen wir uns auch wieder. Einen schönen Nachmittag allerseits.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.